es ist so gut. Gott ist auf unserer Seite. Er ist wirklich auf unserer Seite. Serafin hatte gerade während des Lobpreises etwas gesagt von Gott, der ich bin. Ohne zu wissen, ging er in den Anfang rein, in den ich mit euch reingehe. Und das würde ich gerne mit euch anschauen. Und zwar wollen wir mal reingehen. Und ihr könnt vorne mitlesen, gleich mit unserer Bibel, aus unserer Bibel, 2. Mose 3. Das Volk Israel war in Gefangenschaft in Ägypten. Und jetzt schrien sie zu Gott: Wir brauchen Befreiung, hol uns hier raus, hol uns raus. Wir wissen, dass sie später immer wieder rumbockten. Du würdest vielleicht sagen, sie zickten. Gott sagte, sie murrten. Sie meckerten, sie hatten ständig was zu meckern. Aber Gott hörte auf ihr Schreien. Mose war ja inzwischen aus Ägypten geflohen. Er hatte einen aus seinem Volk verteidigt und dafür einen Ägypter erschlagen, der Gewalt einem seiner Landsleute an ihm ausübte. So, jetzt ist Mose also weit weg und er denkt sich wahrscheinlich so, jetzt habe ich mal Ruhe. Jetzt kann mir keiner mehr was, verheiratet, ich habe mal Schafe, ich habe meine Ziegen hier, was will ich mehr? Ich habe zu essen, zu trinken und ich habe mal Ruhe. Und dann eines Tages, als er unterwegs ist, auf einmal ist da ein Busch, der brennt und brennt und brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Und er geht hin und schaut und aus diesem Busch spricht Gott zu ihm, dass er ihn nach Ägypten schicken will. Was haben Menschen schon alles erfunden, dass in diesem brennenden Busch nicht Gott gewesen sein kann? Ich erinnere mich noch von einer großen Versicherungsgesellschaft. Er war der Direktor des ganzen Bezirks bis in Odenwald rein. Das war alles unter ihm. Und er kam eines Tages in mein Büro und sagte: Herr Ericke, Sie sind ja Christ. Aber wissen Sie, das kann man heute nicht mehr glauben. Sage ich, warum nicht? Er sagte, allein schon die Geschichte mit dem brennenden Busch. Die Wissenschaft hat bewiesen, der ganze Busch war voller Leuchtkäfer und deshalb leuchtete er so hell. Dann habe ich ihm gesagt, Herr Sowieso, wir verstanden uns sehr gut. Ich sage, wissen Sie, das Problem dabei ist, dass aus dem Busch eine Stimme sprach, zu Mose sprach. Ich habe bisher nie gehört, dass Leuchtkäfer sprechen können. Da sagte er, da haben Sie recht. Und dann ging er. 14 Tage kam er wieder und sagte, oder war vielleicht sogar eine Woche, aber bald darauf kam er wieder und er sagt, Erik, ich habe nochmal gelesen und auch an unser Gespräch gedacht, habe mich die Tage damit beschäftigt und für mich ist jetzt doch klar, es gibt Gott, können Sie mit mir beten, ich würde gern Christ werden. Und dann haben wir zusammen im Büro gebetet und dann wurde er Christ. So, wir haben uns dann später beruflich und so weiter aus den Augen verloren. Gott sprach dort aus dem Busch. Und wir sehen 2. Mose 3, Abvers 13, lasst uns mal lesen. 2. Mose 3, Abvers 13. Mose beantwortete Gott, also erstmal hat ja Mose haufenweise Argumente, warum er nicht gehen sollte und nicht qualifiziert genug sei und auch nicht fähig wäre. Und Gott widerlegt ihm alles. Und am Schluss, ich glaube, das war der 5. Punkt, da sagt Mose ganz einfach, weißt du Gott, ich sage es mal in Worten, du hast mir alles widerlegt, meine Argumente nicht gehen zu müssen, aber jetzt sage ich dir, ich habe keinen Bock, sende, wen du willst, ich habe keine Lust. Sende doch, wen du willst, aber nicht mich. So, die ganzen Argumente waren schließlich im Eimer. Aber jetzt, Gott wurde mit ihm ärgerlich. Und in 2. Mose 3, Vers 13 sagt es, Mose beantwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, der Herr, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Vers 14, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, Vers 15, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Was soll ich sagen, wer du bist? Sage ihnen, ich bin, der ich bin. Eine andere Übersetzung sagt so, sage ihnen, ich bin, der ich bin. Also ich bin. Das war die Offenbarung, wie Gott sich Mose vorstellte. Und er sagt, so sollst du es dem Volk Israel sagen, ich bin, der ich bin. Ich bin, der immer anwesend ist. Ich bin, der immer präsent ist. Ich bin dieser. Wir haben das Weihnachten gehabt mit dem Namen Jesu. Du sollst deinen Namen Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und der Engel sagt dann, aber sein Rufname im Alltag wird sein Jesus. Nenne ihn Jesus. So, aber hier erfüllt sich, was der Prophet sagte, Immanuel wird er heißen, aber ihr werdet ihn im Alltag Jesus nennen. Israel hatte die Aufgabe, diesen Namen Gottes und Gott, somit Gott, unter die Völker zu bringen. Überall sollten sie auf der ganzen Welt bekannt machen, Jahwe, der ich bin, ist der einzige wahre Gott. Wir wissen aus der Geschichte Israels, Israel hat diesen Auftrag nie erfüllt. Vielmehr war es so, dass sie immer wieder ihren Gott verleugneten und andere Götzen bei sich aufgenommen haben. Einer der Höhepunkte mit Götzendienst war unter Salomo. Wir haben von Salomo die herrlichen Sprüche. Wir haben von ihm den Prediger im Buch der Prediger. Da siehst du schon, wie er geistlich ziemlich abgerutscht ist. Gott hat diese Dinge alle in unser Bibelbuch mit reinbringen lassen und verschweigt da nichts. Er hat auch nicht die Fehler seiner Helden verschwiegen oder uns vorenthalten. Er zeigt auch die Konsequenz. Der Salomo, der Gott hingegeben war, hat am Ende seines Lebens an die 1000 Götterstatuen in Jerusalem gehabt und drumherum. Das heißt, nie gab es so viel Götzendienst wie bei ihm. Er war am Schluss seines Lebens vom Glauben abgefallen, wenn du so willst. Und ganz Jerusalem war erfüllt mit Götzen, mit Statuen, ganz Jerusalem und bis in den Tempel hinein hat er Götzenstatuen aufgestellt. Also er entweihte total das, was Gott ihm gegeben hatte und entstellte die Gegenwart Gottes. Er hat sogar den Moloch, den Altar des Moloch, der vorher abgeschafft worden war. Moloch ist ja dieser Altar, dieser Dämonenfürst Moloch, er verlangt für seine Befriedigung, für seine Rachbefriedigung, verlangt er Kinderopfer. Also Moloch, da wurden Kinder bei lebendigem Leib in diesen Ofen geworfen und diesem Götzen geopfert. Das ist Moloch. Dieser Altar war in Israel verschwunden. Wenn du schaust, Salomo ließ ihn, weil eine seiner Frauen, er hatte ja 1000 Frauen, 700 Neben- und 300 Hauptfrauen, stark beschäftigter Mann. Er hatte 1000 Frauen und die brachten alle ihre Götzen mit nach Jerusalem, ihre Götter. So, okay, Israel hatte die Aufgabe, Jahwe unter alle Völker zu bringen. Und der Name Gottes war hoch erhaben. Wir sehen die Königin des Südens und verschiedene andere. Sie kam nach Jerusalem, als sie in den guten Tagen Salomos davon hörten sie, wie groß Gott ist, wie grandios er ist, welche Wunder er tut und welche Weisheit Gott dem Salomo gegeben hat. Sie kamen, um die Weisheit Salomos zu hören. Aber Israel hat Gott nicht nach außen in die Welt hineingetragen. Das war ihre Aufgabe, der ich bin, ihnen zu sagen, dieser Jahwe, der ich bin, ist der, der immer bei euch sein wird und der immer mit euch gehen wird. Israel hat es, wie gesagt, nicht gemacht. Das Gleiche ist heute. Wir haben von Jesus den Auftrag, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Jesus hat gesagt, seine Gemeinde geht hin, verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Aber die Gemeinde, der Großteil, tut es nicht. sie sitzt auf ihren Stühlen und wartet, dass vielleicht ein paar Ausgewählte diesen Job machen. Dabei ist jeder Christ dazu berufen, das, was er mit Jesus erlebt hat, nach außen zu den Menschen zu tragen. Sonst sind wir genau wie Israel. Und jedes Mal, wenn wir aufhören, den Namen von Jesus nach außen zu tragen, an Menschen zu bezeugen, fangen wir an und lassen zu, dass Götter, Götzen in unser Leben hineinkommen. Wie bei Salomo, Moloch. Moloch bedient sich immer der landesläufigen Gesetze, um seinen Hunger nach Kindern, die getötet werden, zu befriedigen. Und er bedient sich immer der Landesgesetze. In unserer Gesellschaft macht er das über den Paragraphen 218. Er geht über Kinderabtreibung. Er holt sich die Kinder auf ganz legale Weise. Und unsere Gesellschaft opfert sie einfach ihm. Das ist hinter diesem ganzen Abtreibungen steckt dieser Dämonenfürst Moloch. Er existiert und er tötet und er will fressen. So, lass uns einen Schritt weitergehen. Also, wir haben gesagt, ich bin, der ich bin. Mose, sage ihnen, ich bin, der ich bin. Der schickt dich. Das ist mein Name. So sollst du ihn sagen, der bin ich. Dann kommt Jesus in diese Welt. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann stellen wir auf einmal fest, oh, er bringt ganz stark den Namen Jahwes und den Namen Gottes hinein in seine Verkündigung und in seinen Gesprächen mit Menschen. Er sagt zum Beispiel in verschiedenen Bereichen Ego Emi. Wir haben, wenn wir Bibellexikas oder dergleichen nachschlagen oder Erklärungen zur Schrift, dann haben wir diese verschiedenen Ich-Bin-Worte, das ist aber nicht das Thema jetzt heute Morgen. Das sind diese sieben Ich-Bin-Worte, die man rausgenommen hat. Ne? Ich bin der gute Hirte, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der wahre Weinstock, ich bin. So, da steht immer Ego Emi, ich bin. Aber es gibt viele Aussagen in der Bibel, wo Jesus immer wieder sich als der Ego, Emi, ich bin, vorstellt. Und damit klar macht, ich bin der, der von Ewigkeit kommt. Im Unterschied dazu, das brauchen wir jetzt nicht an die Wand werfen, an diese Bibelstelle, ich lese sie euch nochmal kurz. Zum Beispiel Johannes 10, 36 sagte, ihr sagt von mir, du lässt das, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Da sagt er, Emi. Also er sagt, manchmal sagt er Ego, im normalen Gespräch, Emi. Aber manches Mal kommt er her und sagt, ich bin Ego Emi. Und dann jedes Mal, wenn er das sagt, gibt es eine Riesenaufregung und jedes Mal wollen sie ihn töten, ihn steinigen oder sonst etwas tun. Du lästerst ja Gott. Er sagt, Emi, ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr habt recht, denn ich bin es, Emi. Da sagt er aber nicht, da benutzt er nicht die Jahwe-Formel. Oder Johannes 18, 37 bei Pilatus. Pilatus sagt, bist du ein König? Und Jesus sagt, Emi, ein König. Ich bin ein König, geboren, um die Wahrheit zu bezeugen. Oder Johannes 5, 43, Ego, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen. Ego, also ich gekommen in dem Namen meines Vaters. Und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Also im allgemeinen Gespräch sagt er zum Beispiel, Ego, wie wir es auch machen, ich. Oder Emi, ich bin der, dann ist Emi. Aber in bestimmten Situationen, da geht er und sagt den Leuten direkt ins Gesicht, Ego, Emi, ich bin, der ich bin. Ich bin der aus dem Alten Testament, der sich bei Mose aus dem brennenden Busch vorgestellt hat, der bin ich. Und jetzt können wir wieder Bibelstellen anwerfen, zum Beispiel Johannes 4, 25 bis 26, da spricht Jesus mit der Samariterin. Und es gibt eine harte Diskussion mit dieser Frau. Jesus ist ja dort um die Mittagszeit. Er ging durch Samaria. Warum? Weil er sagt, ich tue immer das, was Gott sagt, dass ich tun soll. Ein Jude ging normalerweise nicht durch Samaria. Die Samaritaner waren ein Mischvolk. Und für den Juden war klar, wenn ich durch dieses Gebiet gehe, verunreinige ich mich. Der Jude ging entweder im Jordantal, wenn er nach Galiläa und so wollte, von Jerusalem, dann ging er entweder durchs Jordantal oder er ging am Mittelmeer entlang. Aber nicht durch Samaria. Jesus ging mitten durch Samaria und trifft um die Mittagszeit diese Frau dort am Jakobsbrunnen. Und sie diskutiert, sie will mit ihm natürlich über Religion diskutieren. Und sie sagt, ja, ihr Juden, ihr sagt, in Jerusalem betet man an, ja, ist eure Meinung, meine Meinung ist, wir beten hier auf Morian, auf unserem Berg. Also, weißt du, Jesus, darüber kann man streiten, ist halt Religion. Jesus sagt, Frau, ich sag dir etwas. Es kommt die Stunde und sie hat jetzt, ist begonnen, da werden die wahrhaftigen Anbeter den Vater anbeten im Geist und Wahrheit. Denn Gott sucht solche, die ihn im Geist und Wahrheit anbeten. Ihr könnt die ganze Geschichte mal nachlesen in Johannes 4, das Gespräch mit der Samariterin. Das würde den Zeitrahmen sprengen heute Morgen. Und er sagt dann auch zu ihr, geh, hole deinen Mann. Und sagt sie, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, richtig, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Also sie hat sich scheinbar prostituiert. Und dann sagt sie, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Es ist wohl das erste Mal, dass Jesus sich vorstellt und sagt zu ihr, ego emi. Die Frau sagt, ich weiß, dieser Messias, der kommt einmal. Und Jesus sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin derjenige, der mit dir redet. Wir haben es da. Ich bin es, da steht nicht emi, nicht nur ego, sondern ego emi. Ich bin. Ich bin es, der mit dir redet. Ich bin dieser Messias. Ich bin der Messias. Und die Frau, sie rennt los in den Ort und sagt, ich glaube, ich habe den Messias entdeckt. Und sie holt das ganze Dorf kommt raus. Sie bitten Jesus dann ein paar Tage zu bleiben und fast das ganze Dorf kommt zum Glauben, bekehrt sich. Und sie sagen, jetzt glauben wir nicht nur wegen der Worte der Frau, sondern wir haben dich selber, Jesus, kennengelernt und wir wissen, dass sie recht hat, dass du von Gott gesandt bist. Aber ich fand das so interessant. Israel hat es versäumt, den Ich Bin unter die Völker zu tragen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin dieser Ich Bin. Natürlich war er nur gesandt zum Volk Israel. Wir sehen das bei der kananäischen Frau. Die kommt und sagt, meine Tochter ist arg besessen, kannst du da etwas tun und sie befreien und so weiter. Und Jesus ignoriert sie. Und die Jünger sagen, Herr, mach doch was, die schreit rum und dieses Gekreische ständig hinter uns her. Unternimm was, Jesus. Und Jesus sagt, Leute, ich bin gesandt zu dem Haus Israel und nicht zu den Nationen umherum. Als er auf dem Weg nach Golgatha war, als er in diese Welt kam als Erlöser, war sein spezieller Auftrag das Volk Israel. Und dann sagt er hinterher, jetzt geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tragt meinen Namen unter allen Völkern. Aber wir wissen, die Frau, und Jesus sagt dann zu der Frau, Frau, es ist nicht gut, das Brot der Kinder zu nehmen. Da sagt die Frau, Herr, ich will nicht das Brot. Wenn ich ein paar Krümel abkriege, das wird schon reichen, dann werde ich gesund, wird meine Tochter gesund. Jesus sagt, dein Glaube ist groß. Das ist typisch wieder, in Israel hat er nicht so einen Glauben gefunden. Die, die das Wort hatten, glaubten ihm nicht. Die, die das Wort nicht hatten, sie glaubte, dass ein paar Krümel reichen, um wirklich Freiheit und, ja, ich sag mal, Explosion der Allmacht Gottes auch freizusetzen. Und Jesus sagt, Frau, dir geschehe, wie du willst, wie du geglaubt hast. In Johannes 8, ab Vers 23, da sehen wir eine ganz starke Auseinandersetzung Jesu mit den Juden. Vers 23, Johannes 8, 23, er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Also er sagt, ihr seid von dem, was hier unten ist. Damit meint er nicht, ihr seid jetzt irgendwie, ist keine Abwertung. Er sagt, ihr seid aus dieser Welt, aus diesem Kosmos. Ich bin von Anno, ich bin von oben, ich komme aus einer anderen Welt. Das sagte er ihnen. Sie regen sich, Vers 24, sie regen sich auf. Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Das ist wieder dies. Wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich, da ist wieder Egoemie. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich der Ich Bin bin, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Gott bin, wenn ihr das nicht glaubt, dann werdet ihr sterben. Eure einzige Chance, Leben zu haben, ist, dass ihr glaubt, dass ich Gott bin. Jesus sprach zu ihnen, Vers 42 jetzt, 42. Wenn Gott euer Vater wäre, also sie diskutieren, Abraham ist unser Vater, Gott ist ja unser Vater. Und Jesus sagt, nee. Er sagt, wenn Gott oder Abraham euer Vater wäre, dann würdet ihr tun, was euer Vater und was Gott sagt. Aber ihr lebt einen Lebensstil außerhalb der Wege Gottes. Und dann sagt er ihnen, deshalb sagt er, ihr seid vom Teufel. Ihr seid nicht Abrahams Söhne, ihr seid auch nicht aus Gott. Er geht zu seinen Gegnern, ich habe gedacht, hast du schon mal so direkt zu irgendjemandem gesprochen? Ich musste es schon manchmal tun. Und er sagt, ihr seid vom Teufel, ihr seid nicht von Gott. Jetzt rennen wir natürlich nicht durch die Welt und sagen alle, Jesus, ne? vom Teufel, das ist nicht nur unsere Botschaft. Aber er sagt, euer Lebensstil verrät, zu wem ihr gehört. Euer Lebensstil zeigt, wer euer Gott ist, euer Lebensstil. Wenn Vers 42, Jesus sprach, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Vers 56. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und er freute sich. Abraham, euer Vater, jubelte. Das Wort ist Agaliao. Agaliao, das ist dasselbe Wort, als die 70 zurückkehren zu Jesus. Und Jesus freut sich über das, was sie getan hat, Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Und bei uns in der Übersetzung steht dann geschrieben, und Jesus frohlockte. Ja, ich weiß nicht, frohlocken, dann die Jünger kamen, Jesus, wir haben Dämonen ausgetrieben, Kranke wurden gesund. Unter frohlocken habe ich mir immer vorgestellt, cool, gut, ja, gut, das war schon gut. Aber das Wort Agaliao ist etwas anderes. Das Wort Agaliao bedeutet hüpfen, springen, richtig in die Luft hüpfen, laut Jubelschreie von sich geben und ekstatisch umhertanzen. Das hat Jesus gemacht. Und er sagt, der Abraham, euer Vater, der freute sich auf den Tag, wenn ich als Erlöser kommen werde. Weil Abraham, wie die anderen gläubig Verstorbenen, sie waren ja in Abrahams Schoß, sie waren im Paradies auch genannt. Und als Jesus kam, nach seiner Auferstehung, nahm er ja diese ganzen gläubig Verstorbenen mit zu seinem Vater. Hebräerbrief und andere Dinge zeigen, dass er auch dann sein Blut mit hochnahm, ins Allerheiligste und so weiter. Habe ich ja drüber gesprochen. Abraham, euer Vater, sah meinen Tag und euer Vater jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und er freute sich. Jesus sprach zu ihnen, Vers 58, sie sagen dann, du bist doch so jung, und du willst älter sein als Abraham? Sie diskutieren ständig mit ihm rum. Vers 58 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, bevor Abraham war, war ich oder bin ich. Da steht wieder ego emi. Bevor Abraham war, war ich, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin von Ewigkeit her. Ich bin Gott. Ich bin vor Abraham da gewesen. Und die Schrift zeigt uns, die ganze Schöpfung, alles wurde durch Jesus gemacht. Der Kolosserbrief sagt, alles ist durch ihn geschaffen, alles ist zu ihm hingeschaffen, also, und alles besteht nur in ihm. Also die ganze Schöpfung ist verknüpft, verwebt, verbunden mit der Person Jesus. Wenn Leute sagen, dieser Jesus müsste weg, dann... Wenn Jesus, nehmen wir an, was ja nicht geht, er ist ja ein Geistwesen, aber wenn Jesus ausgelöscht würde, würde das ganze Universum sich in nichts auflösen. Weil alles ist so geschaffen, dass es nur in ihm existieren kann. So hat Gott der Vater es angelegt. Alles besteht nur in ihm und durch ihm und so weiter. Weil ich sage euch, ehe Abraham war, ego emi, bin ich, der ich bin. Und für den Juden war das ganz klar. Er macht sich gleich mit dem Ich bin, der zu Mose aus dem Busch sprach. Der macht sich Gott gleich. Danach heißt es, sie hoben Steine auf und wollten ihn umbringen und so weiter und so fort. Das Typische, was sie immer wieder hatten, wenn dann die Argumente ausbleiben. Ich bin, der ich bin. Ich fand das so stark. Das erste Mal, so wie es scheint, kommt Jesus bei der Samariterin und sagt, ich bin, der ich bin. Die hatten natürlich auch, die Samaritaner, die dort ihre Anbetungsstätte hatten, die hatten als Schriftgrundlage die fünf Bücher Mose. Somit wussten sie ganz genau, wovon er sprach. Der Messias wird kommen, sagt sie. Und er sagt, Ego emi, der mit dir redet. Ich bin es. Ich bin, der mit dir redet. So, eine Frau, die gar nicht mal direkt zu einem Volk gehörte, das von den Juden jetzt anerkannt war. Und dann fängt er an, wie gesagt, zu den Juden, zu den Religiösen zu sprechen. In Johannes 18, dann sehen wir ihn in Gethsemane, Johannes 18, Abvers 4. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Also sie waren ja jetzt alle rausgekommen mit Schwertern, mit Stangen und Krüppeln und haben gesagt, den fangen wir heute und dann machen wir ihn im Garaus. Judas hatte ihn ja verraten mit 30 Silberstücken. Judas hat gesagt, der, den ich dann im Garten, wenn sie sich dort treffen, der, den ich küssen werde, dann weißt du, das ist der Messias. Als er dann sprach, hätte man sich den Kuss auch sparen können. Denn es wurde offenbar, dass er es war. Und er sagt zu ihnen, wen sucht ihr? Vers 5, sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen, ich bin es. Also da steht, ego, emi. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte, ego, emi, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Der griechische Grundtext sagt, sie wollen ihn gefangen nehmen und er sagt, ich bin, der ich bin. Und dann im Griechischen heißt, sie taumelten rückwärts und fielen alle um. Dann erhoben sie sich wieder, Petrus zückt sein Schwert, haut dem hohen Priester das Ohr ab, seinem Diener das Ohr ab, Jesus nimmt das Ohr, hält es wieder dran, heilt ihn und so weiter. Sagt Petrus, das ist nicht die Art, wie wir Krieg führen. Wir ziehen keine Schwerter. Als er zu ihnen sagte, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da, Vers 7, da fragten sie wieder, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus den Nazaräer. Vers 8, Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Ich habe euch gesagt, dass ich, ego, emi, ich bin, der ich bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Was mir auch auffiel, dass Gott seine Kraft freisetzt, auch wie er will. Als sie das erste Mal ihm sagen, wen sucht er? Und er sagt, den Nazaräer. Und er sagt, ego emi. Da wird gleichzeitig eine Kraft freigesetzt, die sie zu Boden schleudert. Das ist die Kraft des allmächtigen Gottes. Er spricht und da passieren Dinge. Hinterher, zwei Verse weiter, wiederholt er ja, ego emi, da passiert gar nichts. Wir sehen auch, dass Gott es in seiner Hand hat, wann er Dinge freisetzt und wann nicht. Ego, emi. Für mich ist wichtig, dass dieser Jesus kommt und sagt, ich bin, der ich bin. Dann ist er vor dem Hohen Rat, Markus 14, Abvers 61. Er aber schwieg und antwortete nichts. Also sie haben ihm, da waren falsche Zeugen aufgetreten und die haben Lügen verbreitet. Und er wird gefragt, hast du nichts gegen diese Anschuldigungen aufzuwenden? Er sagte ihnen, kein Wort. Wir müssen uns nicht immer verteidigen. Wir können das manchmal ganz getrost Gott überlassen. So, wir sollten uns immer Gott überlassen. Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Das ist wieder, ego, emi. Glaube mir, der hohe Priester wusste, wovon Jesus spricht. Ja, ich bin, der ich bin. Damit macht er sich. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Vers 63, der hohe Priester aber zerriss seine Kleider und spricht, was brauchen wir noch Zeugen? Vers 64, ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Vers 65, und einige fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage, also wer hat das getan? Na? Du bist doch prophetisch. Du musst doch jetzt wissen, wer dir eine geknallt hat. Du musst doch wissen, wer dir ein Pfeilchen verpasst hat. Na, Weissage doch. Und die Diener schlugen ihn ebenso ins Gesicht. Aber wir sehen hier, ich bin, der ich bin. Wenn er einfach nur gesagt hätte, ne, ich bin Gottes Sohn, das war die ganze Zeit klar. Das war schon irgendwie durchgedrungen. Aber der hohe Priester sagt, sag mir, bist du Gottes Sohn? Und er guckt den hohen Priester an und sagt, Ego emi, ich bin, der ich bin. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagt, das ist eine Lästerung. Aber Jesus kam in diese Welt und ich sagte, ich bin der, der schon immer von dem Volk Israel in die Welt getragen sollte. Als Mose geschickt wurde, Israel zu befreien aus Ägypten, da war ich der, ich bin. Und Jesus sagt, der ich bin ist jetzt mitten unter euch, körperlich, fleischlich unter euch. Ich bin der, ich bin. Und der Hohepriester zerreißt seine Kleider. Wir wissen, Jesus wird verurteilt. Dazu sagt er, bin ich in die Welt gekommen. Und auch der sagte dem Petrus bei der Gefangennahme und der Petrus das Schwert zückt, dann sagte Petrus, ich bin in diese Welt gekommen, um zu sterben. Das ist, warum ich hier bin. Sonst gibt es keine Erlösung für dich und mich, keine Erlösung für euch, für uns, also ich meine mich und dich. Es gibt keine Erlösung. So, dann stirbt Jesus am Kreuz. Er wird begraben. Er ist 3 Tage im Totenreich. 1. Petrus 3 und 1. Petrus 4 sehen wir, wie es geschieht. Zuerst geht er in das, so scheint es, wenn wir nach Kapitel gehen, was der Petrus schreibt, aber es wäre auch nicht schlimm, wenn es andersrum wäre. Aber er geht ins Totenreich, das heißt zu den gläubig Verstorbenen. Im Alten Testament gab es 2 Totenreiche. Das eine Totenreich, in dem lebten die Leute, die Gott ablehnten. Da steht zum Beispiel, da waren all die drin, die Noah belächelten mit der Arche und sagten so einen Witz und Gott lästerten und wir brauchen keinen Gott. Also alle ungläubig Verstorbenen waren dort und sind bis heute in diesem Totenreich. Das ist immer noch da, das füllt sich jeden Tag mit Menschen, die ohne Christus sterben. Jeden Tag. Ich habe mal so ein Bild gesehen, es ist so, der Teufel mit all seinen Kohorten, er schiebt baggerweise, schiebt er jeden Tag die Leute ins Totenreich. Alle, die sagen, ich brauche keinen Erlöser, ich brauche keinen Christus, ich will diesen Jesus, brauchen wir nicht. Und Gott hat beschlossen, weil Jesus gestorben ist, er ist der einzige Weg in den Himmel. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Gott hat es so beschlossen. Gott sagt, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und wenn du gerettet werden willst, wenn du nicht einmal im Feuersee in der Hölle landen willst, sagt Gott, dann musst du über meinen Sohn zu mir kommen. Wenn du einen anderen Weg suchst, gehst du für immer unweigerlich verloren. Das müssen wir wissen. So, da ist dieses Totenreich. In dieses Totenreich ging Jesus und dann heißt es, er verkündigte, im Griechischen steht, er heroldete, er proklamierte, er sagt, ihr wolltet damals nicht glauben, ihr habt den Noah ausgelacht, ihr habt den Abraham ausgelacht, ihr habt den Hiob ausgelacht, ihr habt verschiedene andere Männer und Frauen des Glaubens ausgelacht. Hier bin ich, so wie sie gesagt haben, die Propheten, die ihr verlacht habt und die ihr gesteinigt habt, die ihr zersägt habt, wir sehen davon, die ihr verbrannt habt mit Feuer. Diese Propheten bezeugten, ich werde einmal kommen. Ihr habt sie ausgelacht, ihr habt sie belächelt. Und Jesus sagt, hier stehe ich jetzt, ich bin gekommen. Und dann, er verkündigte, ich bin da. Es war keine Verkündigung zur Rettung, er heroldete. Dann heißt es 1. Petrus 4, dann ging er in das andere Totenreich. Er ging zu denen, die gläubig verstorben waren. Abraham, Mose und diese ganzen Gläubigen des Alten Testaments. Da ging er dorthin. Und der Epheserbrief zeigt uns, nach seiner Auferstehung nahm er diese ganzen gläubig Verstorbenen, sie waren bis dahin Gefangenschaft, deshalb steht, er nahm die Gefangenschaft gefangen. Weil bis dahin, bis zu seinem Tod und Auferstehung, hatte Satan den Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Deshalb, als Jesus in Offenbarung dem Johannes erscheint auf der Insel Patmos und er sagt, Johannes, hier, ich habe jetzt den Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Vorher hatte Satan ihn. Er war der Gott dieser Welt. Und Jesus nannte ihn auch, er ist der Fürst dieser Welt. Und Jesus entriss ihm den Schlüssel. Er holte die Autorität, die Adam und Eva im Garten Eden verspielt hatten, einfach weggegeben hatten, ja, fast noch billiger als Esau, sein Erstgeburtsrecht für eine Suppe verkauft hat. Und da haben sie den Schlüssel der Autorität und über Tod und Leben, sie haben es Satan übergeben in dieser Welt. Und Jesus holte es für dich und für mich zurück. Und er hat gesagt, ich habe jetzt die Schlüssel des Todes. Ich schließe auf, niemand schließt zu. Ich schließe zu, niemand schließt auf. Also er hat den Schlüssel. Und er hat uns gesagt, die Autorität, die mein Vater mir gegeben hat, die Vollmacht, die Exousia, die gebe ich jetzt auch euch. Ihr könnt in der gleichen Weise vorgehen. Das Problem ist, wir müssen sie nur anwenden. Ja, wir versäumen es, Verwalter dieser Autorität zu sein. Gott hat uns Autorität gegeben und er möchte, dass wir sie einsetzen, zu gegebener Zeit, zur richtigen Zeit und immer wieder und überall, dass wir sie einsetzen, wo immer der Herr sagt, komm, setze Autorität des Himmels frei. Die Autorität des Himmels wird nicht allein durch Jesus freigesetzt, sondern er hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Er hat uns Autorität gegeben. Und wir nehmen diese Autorität und wir bringen durch diese Autorität den Himmel auf die Erde. Im Himmel sind Dinge beschlossen. Und deshalb sagt er, dein Wille geschehe, Vater, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus sagt, das sind Dinge, die sind im Himmel fertig. Und das sind manchmal Umstände, in denen wir stecken, Situationen, die aussichtslos scheinen, wo wir sagen, wie soll es weitergehen? Und wir sehen nur die Katastrophe, die Umstände vor unseren Augen. Und wir denken, es gibt keine Hoffnung. Aber wenn wir in die geistliche Welt hineinschauen würden, da würdest du sehen, dass für deinen Umstand, für deine Situation, für dein Desaster im Himmel ist schon fertiggestellt, wie es muss nur jemand haben, der es auf die Erde transportiert, in unser Leben, in unser Dasein. Und dazu sind wir berufen. Dazu, wir müssen, wie im Himmel, so soll es auf Erden sein. Im Himmel sind Dinge fertig gemacht von Gott, für dich und für mich. Aber wenn wir nicht hergehen und sie in die Existenz wie auf diese Erde bringen, werden sie nicht geschehen. Dann ist es vergebliche Autorität. Nicht angewandt, nützt nichts. Jesus war ja nach seiner Auferstehung, dann hat er die Gläubigen, Abrahams Schoß, Paradies, diese Leute, die dort waren. Hebräerbrief zeigt uns auch, dass er dorthin gegangen ist, hat dann sein Blut ins Allerheiligste gebracht und dann kam er zurück, war 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs. Und diese 40 Tage lehrte er sie über die Dinge des Königreiches Gottes und er sagte ihnen, dass sie in Jerusalem warten sollten, bis sie angetan sind mit Kraft aus der Höhe und so weiter. All diese Dinge, wir lesen vorher nach seiner Auferstehung, er kommt hinter verschlossenen Türen, da sind seine Jünger und er haucht sie an und bei uns in der Übersetzung steht, er sagt, empfangt den Heiligen Geist. Steht so da nicht so geschrieben, er sagt einfach, empfangt Heiligen Geist, da wurden sie von Neuem geboren. Denn du musst wissen, bis dahin, bis Jesu Auferstehung, bis Jesu Tod und Auferstehung, war keine neue Geburt möglich. Johannes, der den Weg für Jesus bereitete, Jesus sagt, Johannes ist der größte der Propheten, die hier unterwegs sind, aber der kleinste von euch im Reich der Himmel wird größer sein als Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war noch nicht wiedergeboren, konnte er nicht. Er lebte ganz einfach nur unter der Führung, unter der Führung des Heiligen Geistes und tat die Dinge Gottes. Aber Johannes hat nicht erlebt, was Wiedergeburt ist. Und Johannes starb zu alttestamentlicher Zeiten. Somit gehört er auch nicht zur Braut Jesu. Zur Braut Jesu gehören die, die zu Christus gehören. So, das ist so wichtig, dass wir diese Dinge sehen. Und dann ist Jesus 40 Tage hier und er sagt, haucht sie an, als er kommt, zu Beginn dieser 40 Tage, haucht sie an, empfangt Heiligen Geist, da wurden sie von Neuem geboren. Aber er sagt ihnen, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit Kraft aus der Höhe. Also sehen wir, das ist manchmal, ja, da wurden sie Geist getauft. Nein, dann wäre es unsinnig, wenn er ihnen sagt, jetzt sollen sie in Jerusalem warten bis Pfingsten. Sie konnten noch nicht Geist getauft werden. Warum? Weil Pfingsten noch nicht geschehen war. Er war 40 Tage unterwegs, dann war Himmelfahrt, dann mussten 10 Tage noch bleiben bis zum Pfingstfest. Und als diese 10 Tage vergangen waren, dann kam der Heilige Geist auf diese Erde. Das war vorher gar nicht anders möglich. So hatte Gott es festgelegt. Und dieser Jesus, was ich stark fand dann, im Alten Testament hat Gott seinem Volk gesagt, ich bin, der ich bin. Aber dann sehen wir ganz stark, als Jesus in Israel unterwegs ist, es ist wieder unter dem Volk der Juden. Ich bin, der ich bin. Aber in Offenbarung, da ändern sich auf einmal die Dinge, als Jesus erscheint. Johannes ist wegen seines Glaubens in der Verbannung auf der Insel Patmos. Und man hat gedacht, man macht ihn mundtot, aber du siehst ja, Jesus hat kein Problem, auf Patmos zu erscheinen. Und Johannes sagt, er führt also Johannes Offenbarung 1, Vers 8, können wir bitte mal dann tun. Offenbarung 1, Vers 8 sagte, stellt sich dem Johannes vor. Johannes schildert, dass er kommt und von diesem Jesus jetzt eine wichtige Message zu verkünden hat. 7 Briefe, die an 7 Gemeinden geschrieben wurden, die natürlich auch quer untereinander gelesen wurden und auch gelesen werden sollten. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Als Jesus auf der Insel Patmos erscheint, sagte Johannes, du wirst jetzt Briefe an Gemeinden bringen, nicht nach Jerusalem, sondern du wirst jetzt Briefe bringen in die Heidenvölker, zu den Gemeinden oder Gemeinden, die aus Menschen, aus den Nationen stehen. Keine israelitischen Gemeinden waren es. So, und er kommt und sagt dem Johannes, ego emi, ich bin, sage das diesen Völkern, sage es diesen Gemeinden. Wir sehen es später, und wenn du die Offenbarung, die Kapitel durchliest, es ist wirklich der Hammer, wie er sich vorstellt. Sage den Völkern, ich bin, der ich bin. Mose und das Volk Israel sollten es der Welt sagen, wer der ich bin ist, der ich bin ist. Jesus sagte es zu Lebzeiten, aber es war ja immer noch nicht bei den Nationen angekommen. Und jetzt in der Offenbarung sagt, die Völker außerhalb Israels, die Gemeinden, die entstehen, sie alle müssen wissen, ich bin, der ich bin. Und deshalb sagt er, Johannes, schreibt das für diese Gemeinden in Kleinasien. Schreibt das auf. Es ist nicht nach Jerusalem. Es sind Briefe an Kleinasien. Schreibe ihnen und sage ihnen, ego emi, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin das Alpha, Alpha, Omega. Alpha ist das erste Buchstabe im Alphabet und Omega ist der letzte Buchstabe. Also ich bin der Anfang aller Worte, allen Schreibens, allen Tun. Ich bin der Anfang, spricht der Herr, Gott, der ist. Wörtliche Gott, der Seiende. Ich bin immer. Der ist der Seiende. Also wenn du es griechisch anschaust, es ist der Seiende. Ich bin immer existent. Ich bin immer gegenwärtig. Wo ihr seid, bin ich auch. Ich bin der Seiende. Und der war. Und ich, da steht sogar, ich bin der er war. Er gibt sich den Namen, ich bin der er war. Ich war schon immer. Ich bin jetzt, war schon immer. Und ich bin der kommt, ich bin der Kommende. Ich bin der Allmächtige. Liest du es? Ich bin der Allmächtige. Ich bin der Ego in mir. Jesus macht sich total gleich mit seinem Vater und sagt, ich bin der Allmächtige Gott. Ich bin Ego in mir. Ich bin, der ich bin. In Offenbarung 1, 17, Vers 17 bis 18, da lesen wir auch, da schildert Johannes dann ausführlicher, wie dieser Begegnung auf Patmos war. Er hat ja diese Einleitung der Offenbarung. Und dann sagt er, dass er dort am Tag des Herrn war. Er war dort auf der Insel Patmos und auf einmal spricht hinter ihm eine Stimme, dass er gewisse Dinge aufschreiben soll. Und er dreht sich um, liest es in der Offenbarung, in den ersten Kapiteln, er dreht sich um und er sah eine Gestalt. Ich sah eine Gestalt, die leuchtete wie die Sonne. Das Gesicht leuchtete wie die Sonne. Er hatte ein langes Gewand bis auf den Boden, schneeweißes, wie aus Wolle gewirktes Gewand. Und seine Augen waren wie Feuerflammen. Er guckte dich etwas an, dass du denkst, es verbrennt dich jetzt, es verzehrt. Johannes sagt, und seine Füße waren wie aus Erz, wie geschmolzenes Erz. Und er hatte um seine Brust einen Gürtel, einen goldenen Gürtel geschnallt. Und lies mal, wie er ihn beschreibt. Und aus seinem Mund kam ein zweischneidiges, scharfes Schwert, steht geschrieben. Es kam aus seinem Mund. Lies dir es mal durch. Dann siehst du, kannst du dir vorstellen, du bist irgendwo, Johannes war nicht jetzt unbedingt am Strand gelegen, aber stell dir mal vor, du bist irgendwo auf einer Insel und auf einmal hast du so eine Erscheinung. Ich weiß nicht, was du machen würdest. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich weiß nur, also die Gegenwart Gottes ist manchmal so stark, so extrem und ich weiß, er ist so powerful, er könnte dich in seiner Allmacht einfach durch die Luft schleudern oder dich in nichts auflösen. So allmächtig ist er. Und das ist, es ist erst mein Vater. Wir haben eine sehr herzliche, intime Beziehung und Freundschaft. Ich liebe diese Freundschaft mit Gott. Aber ich weiß auch, um Respekt ihm gegenüber, wenn er etwas sprechen würde oder tun würde oder etwas nicht tun würde, das hätte Auswirkungen, die ich wahrscheinlich nicht überleben würde. Gott sei Dank ist er mein Vater. Gott sei Dank kümmert er sich um seine Kinder. Aber mit diesem Allmächtigen haben wir es zu tun. Und Johannes sieht ihn so und dann fällt er zu Boden wie tot. Er liegt da. Ich wäre wahrscheinlich auch umgefallen. Ich vermute, du auch. Er fällt um wie tot. Und dann kommt Jesus und legt ihm die Hand auf den Körper. Vers 17, und ich sah ihn, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, Ich bin der Erste und der Letzte. Da ist wieder, ich bin der ich bin. Ego, emi. Oh, waren das nicht vertraute Klänge? Du musst dir vorstellen, Johannes kannte Jesus mit staubigen Füßen, mit Sandalen, mit Kleidern, wie er durch Israel, in Israel unterwegs war und das Evangelium verkündigte. Johannes sah ihn auch zum Anfassen, als er auferstanden war. Da war jetzt nichts zum Umfallen. Johannes sah ihn auch, als er bei Himmelfahrt auf dem Berg war und er noch mit ihnen spricht. Dazwischendurch, sie haben gegessen miteinander. Er hat ihn sogar einmal, als sie am See sind und fischen, und da haben sie wohl gar nichts gefangen. Und dann hat er am Ufer, hat er dann schon gesagt, kommt her Leute, Frühstück ist fertig. Da hat er ihnen schon Fische und Brot dahingelegt. So, sie war mit ihm zusammen. Aber jetzt erscheint auf einmal diese gewaltige, enorme Gestalt. Und Johannes ließ, er zitterte, er hatte Angst, er fiel zu Boden. Und weißt du, das ist unser Jesus. Da kommt dieser vertraute Klang. Johannes, ego, emi. Oh ja, die Töne kenne ich, als wir mit dir unterwegs waren. Ich bin der Ego Emi. Da ist auf einmal die Vertrautheit wieder da. Es ist nicht fremd. Ich bin der Ego Emi, sagt er. Der Erste und der Letzte. Vers 18, der Lebendige. Und ich war tot, wörtlich, ich wurde tot. Weil er war ja von Ewigkeit lebendig. Er wurde tot am Kreuz. Davor hat er immer gelebt. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs, des Hades. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Ich bin, der ich bin. Auf einmal wird dieser Jahwe, der ich bin, angefangen unter die Nationen zu tragen. Zuerst war es nur Vorstellung bei Mose, Israel zu befreien. Israel sollte diesen Namen weitertragen, haben sie nicht gemacht. Dann kam Jesus und er machte bekannt, ich bin der Ego Emi, er ist der Ego Emi. Er sagt, ich bin der ich bin, ich bin Gott. Der Allmächtige macht damit klar. Deshalb gab es auch immer viel Aufregung, wenn er diese Formel benutzte. Und jetzt wird es zu den Völkern gebracht, zu den Nationen. Gott stellt sich den Völkern, Jesus stellt sich den Völkern vor, ich bin der, der schon bei Mose unterwegs war, ich bin schon der, der schon immer auch der König aller Völker war. Denn Gott hatte ihn ja auf seinem heiligen Berg zum König eingesetzt. Die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt hat Gott ihn, vor Grundlegung, bevor er dieses irdische Jerusalem und Zion da war, er sagt, vor Grundlegung der Welt habe ich meinen König auf meinem Berg Zion zum König eingesetzt. Vor Grundlegung der Welt. Also es gibt, Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht, in das niemand hin kann. Ich sagte es neulich, Gott, wenn wir die Bibel schauen, die Bibel spricht von Uranus, Himmel. Die Himmel. Himmel ist in der Bibel immer in der Mehrzahl. Aber Gott wohnt nicht im Uranus. Im Grundtext bei uns steht, Gott wohnt im Himmel. Aber im Grundtext steht, Gott wohnt im Eb-Uranus, im Überhimmel. Also er wohnt in einer Dimension. Und ich glaube, Jakobus, was der sagte, er wohnt in einem für natürliche Menschen nicht zugänglichen Licht. Und dort, hinter diesem nicht zugänglichen Licht, hört die Predigt von vor 14 Tagen an, da habe ich euch gezeigt, dass hinter diesem unzugänglichen Licht, da ist die Stadt, die Gott bereits für uns gebaut hat. Er sagt nicht, die Stadt werde ich für euch bauen. Er sagt, die Stadt habe ich schon für euch gebaut. Das ist das himmlische Jerusalem. Das ist schon existent. Wir haben das gelesen. Hör dir die Predigt an. Du kannst auch die Bibeltexte bei mir anfordern per E-Mail. Ich schicke sie dir gerne zu dem Skript von diesem Tag. So, dann, als die Briefe an die Gemeinden geschrieben wurden, da schreibt er zum Beispiel in Offenbarung 2, 18, Vers 23 an diese Gemeinde, da wird Isabel erlaubt, eine falsche Prophetin, sie prophezeit und sie macht Dinge und sie manipuliert Leute, sie verführt Leute in Unzucht und hat alles noch prophetisch belegt irgendwie oder frei prophezeit. Haben wir alles hinter uns, weißt du, wenn ich denke, was Leute manches Mal für Zeug reden, einfach furchtbar, hat nichts mit Gottes Wort zu tun. Prophetie muss sich immer messen am Wort Gottes. Es darf nicht im Widerspruch dazu sein. Das ist ganz wichtig. Und heißt auch, die Schrift sagt auch, der Geist der Prophetie, der Geist Jesu ist der Geist der Prophetie. Jesus steht hinter diesem Prophetischen. In Offenbarung 2, Vers 18, sagt er zu dieser Gemeinde, ich bin es, der Nieren und Herzen erforscht. Ego emi, der Nieren und Herzen erforscht. Weißt du, sowas, wenn ich sowas lese, da war es fast wie eine Kampfansage. Da war es fast, hey Leute, ich blicke durch. Wir haben das ja oft so, dass wir sagen, ja, jemand lebt verkehrt, er lebt in Sünde, in Unmoral und dergleichen, er lebt da und dann kriegst du meistens, und wenn du dann sagst, hey, du musst deinen Lebensstil ändern, da müssen Dinge verändert werden, erlaube Gott, dass er dein Leben verändert, dann kriegen wir auch so die Antwort, weißt du, der Herr sieht das Herz an. Der Herr sieht das Herz an. Ja, aber man muss den ganzen Text lesen, der dort geschrieben steht. Denn der Samuel, der soll einen König salben und er kommt in das Haus Isai und da sind diese ganzen Jungs und sie sehen alle super aus. Und der Samuel guckt, sagt, Gott sagt, nee, der ist es nicht. Gott, ja. Samuel sagt, der ist groß gewachsen, hübscher Typ, Kämpfernatur. Gott sagt auch nicht. Und er geht alle Söhne durch und Gott sagt, nee, ist keiner von denen. Ihr Menschen, ihr seht auf das Äußere, aber Gott sieht das Herz an. Ihr denkt, der ist qualifiziert. Diese Jungs, Samuel, du hast gedacht, diese Jungs sind qualifiziert. Ich sage dir, Samuel, sie sind nicht qualifiziert, weil sie leben nicht, wie David lebt mit mir. Und er sagte, Isai, hast du noch einen Sohn? Naja, unser Kleiner, der ist draußen bei den Schafen. Samuel sagt, hol ihn mal her. Er kommt, der kleine Mann kommt da an, war ja gerade im Teenageralter entwachsen. Und Gott sagt, der ist es, den salbe. Also Samuel hat gesagt, den hätte ich nie gesalbt. Weil ich habe geschaut nach schöner Statur, gutes Aussehen. Und Gott sagt, ihr schaut auf das Äußere, aber ich schaue das Herz an. Diese Jungs sehen prima aus, sind gut durchgestylt. Gute, waren Krieger, gute Soldaten, haben tolle Muckis vielleicht. Und dann, Kämpfernatur. Und Gott sagt, aber ihr Herz ist absolute Müll. Ich sehe mich in das Herz, ihr Herz ist Müll. David sieht nicht wie ein Kriegsmann aus, aber sein Herz ist in Ordnung. Sein Herz ist in Ordnung. Und das ist der Ego-Emi, der die Herz und Nieren prüft. Weißt du, ich bin so froh, dass ich nicht gucken muss, wer ist richtig und wer ist falsch. Wer lebt richtig, wer ist falsch. Weißt du, wer hier anwesend heute Morgen ist? Ego-Emi. Der Heilige Jesus. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen bin ich mit uns. Der Heilige Geist ist hier, der Vater ist hier, Jesus ist hier. Sie sind hier anwesend. Und Jesus kennt jeden unserer Beweggründe. Er kennt unser Herzen. Der Ego-Emi, der ich bin, dem nichts verborgen ist, der ist hier. Ich finde das so stark. Ich will demnächst, wenn der Herr es erlaubt, will ich mit euch anschauen, dass er der Ego-Emi ist. Was bringt mir das? Welche Auswirkungen hat das für mich? Hat es überhaupt Auswirkungen? Wenn ja, welche Auswirkungen hat es? Welchen Nutzen wirkt? Gucken wir immer, was bringt mir das? Ich habe euch heute vorgestellt, dass dieser Ego-Emi sich durch die ganze Schrift zieht und immer wieder sagt, ich bin der, ich bin, ich bin. Früher nur Israel. Erst Mose, Israel befreien. Dann Jesus in Israel. Und Gott sagt, und meinen Namen, den habe ich jetzt unter die Völker getragen. Unter den Völkern muss jeder wissen, ich bin der, ich bin der Seiende. Ich bin immer anwesend, ich bin immer gegenwärtig. Und Jesus sagt, ich bin dem, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Aber wir schauen uns vielleicht demnächst an. Also hätte ich Lust zu. Ich denke, was bringt mir das? Welche Auswirkungen hat das? Und wenn ich das für mich lese, also ich bin begeistert, wenn ich das dann lese, was das für mich für Auswirkungen hat, dann sage ich, wow, wow, dieser Ego-Emi, wie der in meinem Alltag wirkt. Wie wirkt dieser Ego-Emi in meinem Alltag, selbst wenn ich es nicht mal merke? Wie wirkt er? Das würde ich gerne mit euch vielleicht mal so anschauen. Und heute will ich einfach, dass wir diese Größe unseres Gottes auch proklamieren und ihm sagen, du bist der, ich bin. Du bist dieser Jesus. Macht in der Offenbarung. Ego, Emi, der Erste, der Letzte, Alpha, Omega, der Seiende, ich bin der Allmächtige. Jesus, ich bin der Allmächtige. Er ist total eins mit dem Vater gleich. Eins ist kein Zahlwort, sondern einig. Also Gott und Vater, manche Leute haben so ein Gewurstel da. Die sagen, das ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die sind eins. Also das sind drei Personen. In Johannes 17 sagt Jesus, Vater, ich bitte, dass die, die du mir gegeben hast, eins sind, wie wir eins sind. Die du mir gegeben hast, dass sie eins sind. Wir sollen eins sein untereinander, wie Jesus und der Vater eins sind. Welche Herausforderung, nicht wahr? Wir sollen eins sein. Wenn wir eins sind, sind wir doch weiter verschiedene Personen, oder nicht? Und das ist, was Jesus sagt. Ihr sollt eins sein wie der Vater und ich. Der Vater und ich, wir haben keine Probleme miteinander. Wir sind im absoluten Frieden. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und ich wünsche, so wie es im Himmel ist, dass es auf Erden ist. Ich wünsche zumindest, dass es unter meinen Kindern so ist, dass ich, der Ego in mir, der Allmächtige, unter euch sein kann und dass ihr in Einheit miteinander umgeht und in Einheit miteinander seid, so wie ich mit dem Vater eins bin. Das ist stark. Dazu sind wir berufen. Aber diese Einheit auch nach außen und das Leben Gottes herauszutragen, daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander lieb habt. Ja. Und das ist wichtig. Die Liebe deckt Sündenmenge. Es geht nicht darum, auf andere mit dem Finger zu zeigen. Es geht wirklich darum, wenn jemand ins Loch gefallen ist, in den Sumpf geraten ist, wie können wir rausheben? Ich hoffe, du siehst nicht nur die Fehler der Leute, wenn sie gefallen sind. Ich hoffe, du betest für die gefallen sind. Es ist eins zu sagen, also das hätte ich ja nie gedacht, dass der Gott so den Rücken kehrt. Ja, was sagt die Bibel? Pass auf, dass du nicht selber auf die Nase fällst. Pass schön auf. Weißt du, Marita und ich, wir beten dann. Wir beten, Herr, da hat der Teufel etwas gestohlen. Da hat aus Jesus etwas weggenommen. Und das muss zurückkommen. Vater, wir beten, dass du sie schützt, diese Leute, dass du sie segnest und dass sie in Freiheit kommen. Da beten wir für. Wir wollen, dass sie zurückkommen in eine Beziehung der Herzlichkeit und der Liebe mit Jesus. All diese Dinge, das ist, wofür wir beten. Wir können immer sagen, das ist falsch, die Person macht das nicht richtig und jenes ist auch nicht richtig. Aber die Bibel sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Zeigt nicht mit dem Finger. Aber wie sagte mal jemand, wenn du mit einem Finger auf einen zeigst, drei zeigen immer auf dich. Ja, ist so. Ego in mir ist hier, der ich bin. Er sprach, sie fielen alle um. Also ich habe jetzt nicht geplant, dass ihr alle umfallt hier. Kann ich sowieso nicht machen. Na doch, ich könnte schon schubsen, ich bin stark. Ja. Aber nein, ich will, dass du eine Begegnung mit Gott hast. Der Ego in mir ist immer da. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Wir gehören zu ihm, wenn du zu ihm gehörst. Wenn du nicht zu ihm gehörst, kannst du heute Morgen Jesus aufnehmen und ihn bitten, Herr, komm wieder zurück in mein Leben oder komm das erste Mal in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Wir haben es mit dem zu tun, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er sagt, ich bin euer Vater, ich bin euer Freund, ich will Beziehung mit euch leben. Darf ich nah bei dir sein? Und ich sage immer, Herr, so nah wie möglich. Aber er wohnt ja in uns und ist um uns. Aber ich meine auch dieses Feeling, oh, mein Vater ist da. Du weißt theologisch, dass er da ist, aber es ist noch was anderes zu wissen, oh, er ist da, das wünsche ich dir. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich brauche eine Begegnung mit diesem Allmächtigen, dann kannst du gerade einfach hier nach vorne kommen. Ich bete gerne mit dir. Und es ist so wichtig, dass wir die verkehrten Wege verlassen. Außerhalb einer Beziehung mit Jesus kriegen wir auch nicht die Kurve. Ich habe ja auf unserem neuen Infoblatt vorne ein Zitat von Spurgeon. Wenn du glaubst, du kannst einen heiligen Lebenswandel führen ohne andauernde Beziehung zu Christus, unterliegst du einem großen Irrtum. Willst du heilig sein, halte dich nah an Jesus. Also wir sind ja geheiligt durch ihn, aber wenn wir einen göttlichen Lebensstil leben wollen, geht das nur nah bei Jesus. Wenn wir nicht nah bei ihm bleiben, kriegst du es nicht hin, dann verfällst du der Religion. Dann verfällst du Selbstgerechtigkeit und basteln müssen und Zähne zusammenbeißen oder wie sagt man, kneif mal die Arschbacken zusammen, wie auch immer du das willst. Ja. Nein, darum geht es nicht. Jesus, du darfst mich verwandeln. Ich will nah bei dir sein. Und wenn wir bei ihm sind, färbt's ab. Sage mir, mit wem du umgehst, sagt das Sprichwort, und ich sage dir, wer du bist. Sei nah bei Jesus. Glaub mir, dein Umfeld wird es merken, wenn du nah bei Jesus bist. Man merkt es. Und dieser Jesus ist da. So, halte dich zu ihm. Alles an, wenn wir nicht nah mit ihm sind, dann ist Christenleben ein Krampf. Dann ist es Religion. Aber er sagt, darf ich in dir das tun, was du nicht tun kannst? Darf ich dich verwandeln? Du und ich, wir können uns nicht verwandeln. Wir können uns nur zusammenreißen und gewisse Schritte tun. Aber Verwandlung geschieht durch ihn. Herr, du darfst mich verwandeln. Und wenn du Gebet wünschst heute Morgen, komm einfach hier nach vorne. Auch andere, wenn jemand da ist und krank ist, sagt, ich brauche Gebet, komm einfach, wir wollen gerne mit dir beten. Jesus ist hier, um dich anzurühren.